Chopin 91, der Titel der Vorträge heißt Das Ziel der Errettung, das Ziel unserer Errettung, Errettung in und durch den Herrn Jesus Christus. Und wie wir wissen, die wir mehr Zeit mit dem Neuen Testament verbracht haben, Errettung ist ein Lieblingsbegriff von dem heiligen Apostel Petrus. Ein Begriff, der weniger vorkommt bei Paulus, er würde eher reden von Rechtfertigung, obwohl er benutzt den Begriff Errettung. Petrus ist eher der Apostel der Errettung. Und wir werden in den folgenden Abend 1. Petrus behandeln, zumindest die ersten zwei Kapitel. Eben weil große Ereignisse ihr Schatten vor sich hinwerfen, ist das, was Petrus uns im Neuen Testament predigt, wirklich nichts Neues. Es ist die gleiche Errettung, von der das Alte Testament berichtet. Und Petrus benutzt als Prototyp sozusagen oder Gedankenmodell für seine Darstellung über die Errettung, über die drei verschiedenen Zeitformen der Errettung, die Imperativen der Errettung und über das Ziel der Errettung, benutzt er das zweite Buch Mose als sein Gedankenmodell. Heute Abend werden wir eher das alttestamentliche Prototyp anschauen und in den weiteren Abenden werden wir vom Neuen Testament aus rückblickend wiederum zwischen den Zeilen das zweite Buch Mose wiederum lesen. Ich habe nicht das Ziel gesteckt heute Abend, einen Überblick zu machen vom zweiten Buch Mose. Das wäre eine Sache für sich. Ich möchte nur einiges aufreißen, einige Einzelheiten über das Buch mit euch besprechen, um irgendwie den Boden zu bereiten für den weiteren Abenden. Wenn wir lesen das zweite Buch Mose in unserem Jahrzehnt, dann müssen wir zwangsläufig an die Befreiungstheologie denken. Denn das zweite Buch Mose ist das Buch der Befreiung. Man dachte an dieses geschichtliche Beispiel, als man das populäre Lied schrieb während des Vietnamkriegs, Let my people go, lass mein Volk ziehen. Man hat einen ganz anderen Inhalt gesehen. Die Civil Rights Movement in den Vereinigten Staaten und auch die Befreiungstheologie Theologie heute bedient sich dem gleichen Gedankenmodell, das Petrus benutzt im ersten Buch Petrus. Und so ist es wichtig hier zu sehen, in der Befreiung dieses unterdrückten Volkes, welche Prinzipien eigentlich hier vorhanden sind. Der Befreiungstheologe sieht in das israelitische Volk ein Sklavenvolk unter Druck von der damaligen Weltmacht, von der imperialistischen Supermacht Ägypten. In krasser Missachtung der Menschenrechte unterjochten die Ägypter die Israeliten und sie mussten leben und arbeiten in unvorstellbarer, zermürbender Armut. Für den Befreiungstheologe sind die armen Leute, die unterdrückten Leute, irgendwie die guten Leute. Ich will das nicht zu sehr verallgemeinen, aber diese ganze Klasse von Menschen wird angeschaut als irgendwie the good guys and the others are the bad guys, sozusagen, weißt du? Man identifiziert sich mit dem unterdrückten Volk und eben in dieser Geschichte ein klassisches Beispiel, meint man. Die reichen Kapitalisten, die Ägypter, nützen die Leute aus, beuten sie aus, sie sind billige Arbeitskräfte ohne Rechte. Und es gilt wie Mose, das unterdrückte Volk in die Befreiung zu führen, sei das durch politische Mittel oder eigentlich vorzüglich durch politische Mittel. Und hier redet Mose ein klares Wort zum damaligen Herrscher. Gott ist der Streiter für die Unterdrückten und man appelliert an die Gerechtigkeit Gottes.
Gott ist doch gerecht. Es ist ungerecht, wie Kapitalisten Menschen unterdrücken, sagt man. Gerechtigkeit wird gefordert und es wird appelliert an die Gleichberechtigung aller Menschen, an die wesentliche Menschenrechte. Das ist eine Sprache, die wir gewohnt zu hören von unseren Politikern heute, aber auch in der Theologie. Und hier ist irgendwie das Buch, auf das man sich beruft. Und liebe Geschwister, ich möchte wirklich betonen heute Abend, wenn es Unrecht gibt in unserer Welt, darf es uns nicht egal sein. Wenn die Unterernährten heute Abend Schlange vor deiner Tür ständen, reichte die Menschenschlange dann nicht ein, zwei oder dreimal, sondern 30 Mal um diese Erdkugel. So viele Menschen sind unterernährt heute Abend. Und viele sind unterdrückt. Und obwohl eine Aufbruchstimmung herrscht in manchen Teilen Europas, bleibt die traurige Wahrheit die, dass Menschen entweder wirtschaftlich, wenn nicht politisch, unterdrückt werden um unser ganzer Planet. Das darf uns nicht egal sein. Es gibt eine tatsächliche Nord-Süd-Gefälle, Ost-West-Gefälle. Aber wie verhält sich das Ganze im zweiten Buch Mose? Was hat Mose hier erfahren? Was ist ihm widerfahren? Wie ging er um mit diesem großen Problem der Ungerechtigkeit, der ungleichen Behandlung von Menschen? Wie ging er um mit der Ausnutzung eines ganzen Volkes durch ein anderes, höher entwickeltes Volk mit höheren Technologien? In Kapitel 1 ergriff er Partei für den Unterdrückten. Er sah, wie ein Vertreter des Herrschervolkes einen Unterdrückten. Er hat seine Partei ergriffen und den Ägypter getötet. Am anderen Tag entdeckte er, dass Israeliten nicht nur von Ägyptern unterdrückt werden, sondern auch voneinander. Dass auch die Armen miteinander brutal umgehen. Und dort, wo er versucht, einen Streit zu schlichten unter den Unterdrückten selbst, sieht er, dass selbst dort Probleme und Prinzipien herrschen, die nicht gelöst wären durch eine reine politische Befreiung. Zweitens, als er ging im Auftrag Gottes zum großen Pharao, um zu sagen, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, hat er gesagt, natürlich, die Menschenrechte werden hier missachtet. Wisst ihr nicht, dass, wie Amerikaner schreiben würde, 3000 Jahre später, dass alle Menschen gleich erschaffen sind, mit dem gleichen Wert? Sie brauchen Befreiung von diesem kapitalistischen Herrschersystem. Hat er so argumentiert? Hat er argumentiert aufgrund von Gerechtigkeit überhaupt? Hat er Gerechtigkeit jemals erwähnt? Hat er geredet von Gleichberechtigung von Ägyptern und Israeliten? Freunde, er hat kein Wort von diesen Themen gesagt. Sein Argument lesen wir in Kapitel 4, Vers 22. Gott sagt Mose, und du sollst zum Pharao sagen, so spricht Jehova, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen, töten. Er argumentiert nicht aufgrund der Gleichberechtigung aller Menschen, er argumentiert aufgrund von Privilegien. Israel ist ein besonders bevorzugtes Volk, soll im Genuss sein von besonderen Privilegien. Seine Rede war nicht für Privilegienabbau, sondern im Gegenteil. Weil Israel ein besonderes Volk war, als erstgeborener Sohn in der Familie genießt man Sonderrechte, mehr Erbe und so weiter. Hier Israel hat das Recht auf Sonderbehandlung. Nicht der Gott der Gerechtigkeit wird ins Feld geführt, sondern der Gott der Geschichte. Und er appelliert aufgrund von Geschichte und Privilegien. Befreiung aufgrund von Privilegien und Geschichte, ja, du hast recht gehört. Das ist die Grundlage der Befreiung. Heute gibt es Konzentrationslager in dieser Welt, trotz Befreiungskriege, trotz Vereinigte Nationen, trotz sozialer Theorien, gibt es vielerorts wenig Fortschritt. Und wenn unsere Hoffnung gegründet ist auf Gerechtigkeit und Frieden und auf gerechte Revolutionen, dann haben wir recht wenig Grund zur Hoffnung. Es ist wirklich wahr. Unsere Erfahrung in der Geschichte ist, dass der Befreier öfters der Unterdrücker wird von der nächsten Generation. Wer als Befreier gejubelt wird in einem Jahrzehnt, ist der Unterdrücker im nächsten Jahrzehnt. Das ist ein interessantes Thema heute in Georgien, wo jemand gewählt wird mit großer Mehrheit im Mai und sein Palast wird umkämpft schon im Dezember, weil ein Despot sein soll. Es erinnert einen an Orwells Animal Farm, der gleiche, der schrieb 1984, schrieb ein Buch Animal Farm, wo die menschliche Rasse so dargestellt wird wie auf einem Bauernhof mit verschiedenen Tierarten. Und der Mensch vertut, dass sein Recht zu herrschen über die Tiere durch seinen schlechten Umgang und so noch eine Tiergattung bekommt das Recht. Und er macht auch sein Mist. Und so noch eine Tiergattung bekommt das Recht. Und schließlich, wer regiert über das Tierreich? Die Schweine, ja? Ja, das ist, man hat jetzt einen vollen Kreis gemacht. Und wenn wir unsere Geschichte anschauen und unsere menschliche Bemühung auf diesem Planet, unser Planet zu verbessern und unsere Gesellschaft zu verbessern, kann man wirklich dankbar sein hin und wieder für Lichtblicke und für Situationen wie diese in Deutschland, wo man wo Menschenrechte intakt sind für die Mehrheit der Bevölkerung. Aber was ist unsere Hoffnung? Hoffnung nicht in Gerechtigkeit und Frieden durch politische Mittel, sondern Hoffnung aufgrund von Privilegien und Geschichte. Der Gott der Geschichte erschien dem Abraham in Mesopotamien. Und aus diesem Mann sollte eine neue, bevorzugte Rasse entstehen. Bevorzugt insofern, nicht dass die Juden Gottes blauäugige Burschen sind, die nichts falsch machen können, alles anstellen können und alles ist dem Vater recht. Nicht so. Wir sehen, dass Israel immer wieder streng gezüchtigt wird, dieser erstgeborene Sohn, für seine Vergehen. Aber privilegiert, bevorzugt in der Rolle, die dieses Volk spielen soll für Gott. Seine einzigartige Rolle in der Geschichte. Eine privilegierte Rasse. Gott, der Schöpfer, erschien dem Abraham. Und als der Schöpfer erschien, Gott sei Dank, verlangte er Moralität von seinem Volk. Er verlangte, dass sein Volk, sein erstgeborener Sohn nach bestimmten moralischen Maßstäben lebt. Privilegien sind verbunden mit Verantwortung bei diesem Gott. Hoffnung aufgrund der Verheißungen. Alle Nationen sollten gesegnet werden durch den Samen dieses Mannes Abrahams. alle. Und meine und deine Hoffnung heute Abend, unsere Hoffnung ist nicht, dass wir unsere Welt verbessern durch unsere eigene Bauernschlauheit und Technik, sondern unsere Hoffnung ist auf Jesus Christus, den Sohn Abrahams, gesetzt worden. Christentum ist nicht eine Philosophie. Christentum ist das Endresultat von einer gewaltigen geschichtlichen Entwicklung. Und alles auf einem Ziel hinaus, dass in Christus alles eines Tages zusammengefasst wird. Die Dinge im Himmel und die Dinge auf Erden. Lesen wir einige Stellen. So viel zu Befreiungstheologie. Jetzt haben wir das abgehackelt, jetzt können wir über praktische Dinge reden. Das Problem ist, dass die Bibel genau das Gegenteil sagt im zweiten Buch Mose, als das, was die Befreiungstheologen behaupten wollen. Lesen wir einige Stellen, einen Kehrreim sozusagen, im zweiten Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 16. Kapitel 7, Vers 16, Entschuldigung. Sagt dem Pharao, Jehova, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen in der Wüste. Kapitel 8, Vers 2. So sprich Jehova, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. 9, Vers 13. Oder 9, Vers 2. So spricht Jehova, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, dass sie mich dienen. Das gleiche wiederum in Vers 13. Lass mein Volk ziehen, dass sie mich dienen. Dann Kapitel 10 und Vers 3. Lass mein Volk ziehen. Bis wann weigerst du dich, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. Ein Kehrreim durch das Buch. Der Auszug, das Hinausziehen, Herausziehen aus Ägypten. Wie es steht im griechischen Alten Testament, Exodus, der Auszug, der Abschied. Und ab jetzt sage ich Exodus, denn es geht darum. Ich glaube, die Namen, die in sonstigen Bibeln sind, sind viel, viel schöner als 1., 2., 3., 4., 5. Buch Mose. Sagen wir, wie sie heißen sollen. Exodus, der Auszug. Es ist die Geschichte der Befreiung und des Auszuges der Kinder Gottes aus Ägypten. Ja, es ist das 2. Buch Mose, aber es ist der Auszug. Und früher habe ich gemeint, dass Gott nicht ganz astrein umgegangen ist mit Pharao. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Naja, Pharao, nur 3 Tage in der Wüste. Und dann werden sie ein Fest feiern. Wenn Gott vorhatte, eine Befreiung aus Ägypten, nicht bloß ein kleines Fest, 3 Tage Reise weg in der Wüste. Und Pharao beginnt genauer zu fragen, naja, wer muss draußen gehen? Nur die Männer, oder? Die sind die Religiösen. Nein, 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 auch die Frauen und die Kinder, sagte Mose. Und er sagte, ja, geht in die Wüste und lasst eure Rinder und eure Schafe hier und euer Besitz hier. Geht in die Wüste ohne Besitz und ihr könnt gehen. Nein, nein, wir müssen das auch mitnehmen. Wer weiß, welchen Rind wir opfern sollen oder welches Schaf. Na, so redet er. Und ich denke, naja, ist das Mose hier oder ist das Jakob? Weiß? Was wollte er? Das mit diesem Fest in der Wüste. Und dann bin ich drauf gekommen, das ist eigentlich, was Gott wollte. Das fasst das ganze Buch und tatsächlich das ganze Leben zusammen. Was ist die Bedeutung unserer Errettung, wenn es nicht Folgendes ist? Lass mein Volk ziehen, auf dass sie mir dienen, auf dass sie mich anbeten. Erlösung, loszukaufen durch die Bezahlung eines Preises. Ein häufiges Thema unter Christen, ich bin gerettet, ich habe mich bekehrt, ich bin des Herrn Eigentum, sagt man in manchen Kreisen. Es ist ein bisschen urig, das zu hören in Österreich. Weißt du, bist du des Herrn Eigentum? Oh ja. Meinst du, habe ich mich bekehrt? Ja, schöne Begriffe, nicht wahr? Losgekauft durch die Bezahlung eines Preises, aber losgekauft zu einem Ziel, Besitztum zu sein von Gott, um ihm zu dienen. Darauf aus wollte er eigentlich. Lass mein Volk ziehen, auf dass sie mir dienen. Und ich habe keine Hoffnung, dass ihr diese Overhead-Folie erst recht nicht gut sehen könnt. Das ist sehr klein geschrieben. Aber das habe ich nur gemacht, auf dass ihr euch orientieren könnt auf euer Zettel, die ich euch verteilt habe, die rhetorische Struktur vom zweiten Buch, Entschuldigung, von Exodus. Ich schreibe hier die Befreiung Jehovas, nicht weil er Befreiung braucht, sondern weil er der Befreier ist. Auf meinem Zettel steht, ich habe eine Zeugin, die Befreiung Israels. Das ist eine andere Version. Diese Arbeit im Wesentlichen machte David Gooding. Ich habe nur mit meinem Word-Processor ein bisschen einige Fehler reingebracht, zum Beispiel Dornenbusch und so weiter. Wenn du Fehler findest in dieser Unterlagen, ich habe sie auch längst gefunden. Bitte belästige mich nicht damit. Okay? Ich weiß, ihr seid Deutsche, das ist ein Nachteil. Man meint manchmal, dass sie Korrekturflüssigkeit haben in den Adern statt Blut. Aber wenn ihr Fehler findet, ist es okay. Gebirgsdeutsch, sage es ist eh wahr. Es ist eh klar, Gebirgsdeutsch. Und so habe ich das zweite Buch Mose in zwei Teile unterteilt, besser gesagt, Professor David Gooding hat es für mich gemacht. Den ersten Teil, lass mein Volk ziehen, der Prozess der Befreiung. Und dann, dass sie mir dienen, Kapitel 1 bis ans Ende, das Ziel der Befreiung. Gott hat sein Volk zu einem Ziel befreit. Und darüber wollen wir reden heute Abend. Die Befreiung. Schaut hier, wir haben zwei große Abschnitte, Kapitel 1 bis 17, Kapitel 18 bis 40. Und dann unterteilt in vier Stadien sozusagen von Befreiung. Das Vorspiel oder die Vorbereitung der Befreiung bis Kapitel 11, dann Kapitel 11 bis 17, die Verwirklichung beziehungsweise Erhaltung und Erhaltung der Befreiung, die Geschichte von Passa und von der Errettung von Pharao durchs Rote Meer hindurch, dann unter dem Ziel der Befreiung, Kapitel 18 bis 40, das Angebot des Zieles, Gott bietet sich an als Bundespartner und tatsächlich als Bräutigam Israel, und verkündigt seinen Namen und Israels religiöse Kult wird eingerichtet in Kapitel 18 bis 31. Kapitel 32 bis 40, das Ziel wird seitens Israels verworfen, dann wird Israel zur Buße geführt. Und das Ziel wird schließlich erreicht, insofern, dass Gott sein vorgesehene Stiftshütte errichtete oder errichten ließ unter Israel und er bewohnte seine Hütte. Das unterteilt in acht Teilen. Ihr bemerkt bei jedem Absatz hier, jedes Mal wird der Name Jehovas verkündigt. Jedes Mal. Ausgenommen, dass Gott redet von Israels Namen und deren Bedeutung. Er redet entweder in jedem Abschnitt von seinem Namen und dessen Bedeutung für die Israeliten oder die Namen der Israeliten und deren Bedeutung für ihn. Das Buch beginnt in der hebräischen Bibel mit dem Wort Namen. Und dies sind die Namen der Söhne Israels. Namen der Söhne Israels. Und die Juden nennen dieses Buch nicht Exodus, sondern Namen. Es ist das Buch der Namen. Wie wir sehen schon in dem Vorspiel der Befreiung, in den ersten Vorbereitungen, die Namen der Söhne Jakobs werden angeführt. Wieso? Das ist eine zentrale Frage, nicht wahr? Wenn es geht um Befreiung, die zentrale Frage ist, wer ist der Mensch? Hier sind Vorfahren angeführt, Kapitel 1, Vers 1 und folgende. Vorfahren von Sklaven. Sie begannen mit Namen, jetzt sind sie Nummer in einem Wirtschaftssystem. Fragen wir Pharao über den Wert eines Menschenlebens. Vers 9. Pharao sagt, wohlan, lass uns klug gegen dasselbe, gegen diese Juden handeln. Dass es nicht mehre, das Volk sich nicht mehre. Und dass es nicht geschehe, wenn Krieg eintritt, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und wieder uns streite und aus dem Land hinaufziehe. Pharao wollte diese Leute nicht verlieren. Sie sollten nicht zu stark sein, aber sie mussten stark genug sein zu arbeiten. Sie sollten nicht gefährlich sein. Sie sollten keine Gedanken der Befreiung bekommen, denn sonst seine billige Arbeitskräfte ziehen weg von ihm. Fragen wir Pharao über den Wert eines Menschenlebens. Für Pharao ist ein Menschenleben ein Arbeitsgerät. Von großer wirtschaftlicher Bedeutung natürlich, sie bauen die Lagerstätte für seine Reichtümer. Die Lagerstätte für den großen Pharao. Er braucht Ausländer in der Wirtschaft. Hat sie zwar nicht gern, aber er braucht sie. Aber nicht zu viele. Kennt ihr den Gedankengang? Man braucht sie, ey. Aber nicht zu viele. Und die Mediziner werden aufgefordert, Menschenleben zu töten. Die Hebammen sollen eigentlich einen Beruf, der da ist, dazu da ist, um Leben zu fördern, sollen Menschenleben töten, Babys töten. Wieso? Es gefährdet das Wirtschaftssystem. Eine Frühform der Abtreibung, Babys als Wegwerfartikel in der ägyptischen Gesellschaft, weil es gefährdet die Wirtschaft. Interessante Gedankengänge, wenn man denkt an den Wert eines Menschen und wie viel man verdient und naja, wie viel man leisten kann und ob man wegfahren kann und über Qualität des Lebens. Ja, wenn wir Befreiung denken an Erlösung, beginnen wir hier, wo Gott beginnt, mit den Namen Israels und den Wert eines Menschen. Ist es wahr, dass ein Mensch so viel Wert hat, wie er leistet? Oh, das ist wie Pharao denkt. Und das ist wie viele Österreicher und Deutschen denken. Auf Amerikanisch sagt man sogar, wenn man wissen will, wie reich ein Reicher ist, sagt man, what is he worth? Was ist sein Wert? Weil man will hören, wie viel er besitzt. Was ist ein Menschen wert? Ist dein Wert abhängig von dem, was du leistest, was du tust, selbst für Gott? Das ist die Denkweise Pharaos. Das ist die Denkweise dieser Welt. Wie denkt Gott? Beachte hier an deiner Unterlagen, dass dieses Buch nicht nur beginnt mit Israels Umständen und mit Israels Namen, sondern dieses Buch endet mit Israels Namen. Oh, wie wunderbar da ist das in Kapitel 39, Vers 6 bis 14. In welchem Zusammenhang wir die Namen von Israel finden. Aber sogar eine schönere Stelle lesen wir, Kapitel 28. Schöner, weil ausführlicher. Die Namen Israels. Vers 9. Die hohe priesterliche Priestertracht. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf stecken. Sechs ihre Namen auf einem Stein und sechs übrigen Namen auf den anderen Stein, nach ihrer Geburtsfolge. In Steinschneiderarbeit, in Siegelsteckerei sollst du die beiden Steine stecken, nach den Namen der Söhne Israels. Mit Einfassungen von Gold umgeben sollst du sie machen, und setze die beiden Steine auf die Schulter des Ephods, als Steine des Gedächtnisses für die Kinder Israel, und Aaron soll ihre Namen auf seine beiden Schultern tragen vor Jehovas im Gedächtnis. Vers 15 und weiters, das Brustschild. 12 verschiedene wunderbare Edelsteine werden angeführt. Vers 20, mit Gold sollen sie eingefasst sein in ihren Einsetzungen. Und die Steine sollen nach den Namen der Söhne Israels 12 sein. Nach ihren Namen in Siegelstecherei sollen sie sein. Ein jeder nach seinem Namen für die 12 Stämme. Und dann wird der genaue Auskünfte gegeben über das Brustschild. Vers 29 interessiert uns. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Gerichtes auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, zum Gedächtnis vor Jehova beständig. Namen. Am Anfang des Buches die Vorfahren von einem Sklavenvolk, eine Nummer in einem Wirtschaftssystem. Und hier, auf Edelsteinen, eingeritzt. Gott nimmt das Schönste und das Teuerste unter Menschen bekannt. Dinge, um die man kämpft, auf die man spart, für die man hart arbeitet, die man schätzt. Die schönste und teuerste Gegenstände, die es überhaupt gibt. Und auf diese Gegenstände lässt er die Namen seines Volkes schreiben. Und die setzt er dann in einer goldenen Fassung. Was hält Gott von deinem Namen? Was ist dein Wert in den Augen Gottes? Hängt es davon ab, was du tust und wie viel du leistest? Vergiss nicht dieses Wort in der Priestersprache. Getragen als Gedächtnis vor Gott. Das ist, wo der Priester steht. Das ist seine Stellung vor Jehova. Paulus benutzt diesen Begriff im Neuen Testament. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglichen geistlichen Segnungen in den himmlischen in Christus. Er hat uns vor Grundlegung dieser Welt in ihm auserwählt. Vor Gott in Liebe. Vor Gott in Christus. Vor Gott. Und wann auserwählt? Auserwählt, nachdem du einiges geleistet hast für Gott, einiges getan hast, einen Namen für dich gemacht, dass er dich bemerkt hat irgendwie? Nein. Wie für Menschen vergessene Sklaven in Ägypten. O Freunde, sogar vorher, vor Grundlegung dieser Welt, sind wir auserwählt worden, auserlesen, in Christus zu sein, vor Gott. In ihn angenehm gemacht, schreibt Paulus weiter. Angenehm, das beinhaltet das Wort annehmen. Gott nimmt uns an, wie? In der schönsten Fassung, die es überhaupt gibt, in Christus. Oh, wie schön, oh, was für ein Wert hat unser Leben vor Gott? Das ist ein wirklich eine wichtige Frage bei der Erlösung, nicht wahr? Erlöst durch sein Blut, Kapitel 1, Vers 7, vor Gott zu sein in Christus. Und hier ist Christus in Epheser 1 in seinem hohen priesterlichen Stellung, wo der hohe Priester gehört, vor Gott, wo kein anderer hintreten darf. Und was steht auf seiner Brust? Was ist sein Herzensanliegen? Das in unserem Namen. Und auf seine starke Schulter. Was trägt er? Er trägt das Gewicht deines und meines Lebens. Oh Freunde, sie sind nur Namen. Vergessene Namen. Namen von vor 400 Jahren, die weit zurücklegen. Vergessene Geschichte für einen Mann, der arbeiten muss in der Ziegelfabrik und der Lagerstätte bauen muss, 10, 12 Stunden am Tag, 6, 7 Tage in der Woche. Nein, die sind nicht vergessen. Was ist der Wert eines Menschen? Gott schätzt Israel ein, höher als das Weltall selbst, vor Gott. So wie wird er Israel erlösen? Er hat eine Strategie der Erlösung. Man könnte weiterlesen auf diesem Blatt, aber ich habe vielleicht eine andere Idee. Die Erlösung von dem Weltsystem. Israel war geknechtet in Ägypten. Über Israel herrschte einen großen Fürst, Pharao. Wir haben gelernt in der Versammlung, dass Ägypten ein Bild ist für die Welt. Es ist lustig, wie ein Bruder aufsteht und er sagt, Israel ist ein Bild von der Welt. Gell? Gewaltig. Und nein, Entschuldigung, das war in einer anderen Gemeinde. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Und der große Pharao ist ein Bild von dem großen Fürst der Welt, Satan. Und Mose ist der große Führer des Volkes Gottes. Er ist der Gesandte Gottes. Er ist ein Bild von Christus. Und dann lese ich, okay, gut. Dann komme ich bis Kapitel 12 und dann lese ich. Und das Lamm ist ein Bild für Christus. Und so denke ich, na warte mal. Ich habe gemeint, Mose war ein Bild von Christus. Langsam bekomme ich den Eindruck, dass diese alten Brüder immer wieder ein Kaninchen haben in ihr Zylinder und sie ziehen es raus. Und es ist ein Bild von irgendwas Himmlisches. Ja, wie geht das Ganze vor sich? Ein Bild von der Welt inwiefern? Oh Freunde, es war ein geschlossenes System. Du fragst den damaligen Herrscher, was ist der Sinn des Lebens? Lass mein Volk ziehen, lieber Pharao, auf dass sie mir dienen in der Wüste. Dieses religiöses Zeug, ich habe keine Zeit dafür. Für geistliche Realitäten. Das Leben besteht aus Arbeiten und Essen. Damit du Kraft hast zum Arbeiten. Und schlafen, damit du Kraft hast zum Arbeiten. Und arbeiten und arbeiten. Und Umsatz muss gleich sein, aber keine Überstunden, bitte. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Welt. Ein geschlossenes System. Vielleicht religiöse Werte eingestreut. Aber ein geschlossenes System, wo man lebt in erster Linie für die Gegenstände, für das Leben hier auf diesem Planet. Essen, trinken, schlafen, Fußball, Sex, Essen, trinken, Fußball, Sex ist die Welt. Die Wirtschaft ist wesentlich, sagt Pharao. Hauptsache, der Umsatz muss stimmen. Du kommst zu Pharao Und du sagst, Jehovah, der Gott der Hebräer, hat mir gesagt, weißt du, was Pharao sagt? Ach, komm nicht hierher mit diesem frommen Zeug. Jehovah, wer ist er überhaupt? Ich bin höchste Instanz hier. Arbeiten gehen. Sei nicht so faul, er kommt auf blöde Ideen jetzt. Na, liest den zweiten Buch Mose. Das ist genau, was Pharao sagt. Und das, liebe Freunde, ist die Welt. Das sind die Werte der Welt. Also Gott hat Mose gesandt, seinen Gesandten, und ihn ausgerüstet mit verschiedenen Zeichen, die er tat. Ganz bestimmte Zeichen im Auftrag Gottes. Gewaltige Wunder eigentlich. Das mit dem Stab und der Schlange verstehe ich nicht ganz, aber das ist ein Kinderspiel im Vergleich damit, dass man Staub von dem Ofen hinaufschmeißt und der ganze Himmel wird finster. Und dann das ganze Land bricht aus in Beulen auf alle Menschen. Das sind gewaltige Zeichen. Wieso? Das sind gewaltige Zeichen. Wieso? Weil wenn Menschen befreit werden sollen von diesem Weltsystem, sie einen Führer brauchen. Jemand, dem sie folgen können. Ein Gesandter im Auftrag Gottes, dem sie glauben können. Der sie aus der Welt, aus Ägypten heraus führen soll. Und das ist so etwa, was wir lesen im Neuen Testament, nicht wahr? Lies das Evangelium von Johannes. Die Welt. Das ist ein Begriff, den man findet so oft bei ihm, nicht wahr? Liebt nicht die Welt, noch die Dinge, die in der Welt sind. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, Hochmut des Lebens sind nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt und ihre Lust vergehen. Wer aber die Liebe zum Vater hat, der bleibt ewiglich. Die Welt vergeht. Und Johannes redet immer wieder von diesem geschlossenen Weltsystem. Die Welt hat verschiedene Gesichter, gell? Sie ist für den einen Mensch der Ort, wo der Mensch sich häuslich einrichtet, bis er zur Hölle geht. Die Welt bietet alles an, was ein Mensch faszinieren kann und fesseln kann an das Irdische. Eigentlich hat Gott die Erde gemacht. Aber nicht auf, dass Menschen irdisch gesonnen werden. Gute Speisen, schöne Sonnenuntergänge wie heute, Kunst, die Fähigkeit, Musik zu dichten und Literatur zu schreiben. Alle diese Fähigkeiten haben ihren Ursprung in Gott. Sie waren Geschenke Gottes an Menschen. Aber wenn der Mensch meint, dass das Leben aus diesen Dingen besteht, ein in sich geschlossenes System, wo der Mensch freut sich über das und lebt für das, was Gott anbietet, ohne den Geber selbst zu kennen, zu danken und zu suchen. Das, liebe Geschwister, ist die Welt. Und diese Welt ist beherrscht von einem großen Fürsten. Jesus sagt, der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Er ist hinausgeworfen. Er hat nichts in mir. Inwiefern ist der Fürst der Welt hinausgeworfen? Was brach die Macht Satans? Folgendes eigentlich. Christus durchbrach das geschlossene System. Er ist gekommen, von Gott gesandt, in unsere Welt. Lesen wir in Johannes Kapitel 13 etwas über die Befreiung. Johannes 13, 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Christus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hinausgehen sollte, da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hat, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, es ins Herz gegeben hat, dass er ihn überlieferte, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihn alles in die Hände gegeben und dass er von dem Vater von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe von Abendessen auf. Und er legte sein Oberkleid ab. Er umgürtete sich mit einem leinenden Tuch und er diente und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Beim vollen Bewusstsein, dass er nicht in dieser Welt seinen Ursprung hatte, dass er vom Vater ausgegangen ist, der Gesandte Gottes, aus einer anderen Welt in unsere hinein, und dann, dass er nicht, dass diese Welt nicht sein Zielort war, sondern er geht aus dieser Welt in eine andere. Das heißt, er hat eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft über diese Welt hinaus. Und Freunde, das ist das Geheimnis. Denn für den Weltmenschen ist diese Welt alles. Möchtest du Menschen befreien vom Weltsystem und von der Macht des großen Fürsten der Welt? Möchtest du von Gott gebraucht werden, das zu tun? Du kannst es als Normalsterblicher. Mose hat er benutzt. Was musst du tun? Du musst Menschen überzeugen, dass sie eine Vergangenheit haben, eine Zukunft und eine Gegenwart. Und dass diese Welt nicht alles ist. Wie hat Mose das getan? Und wie tat Christus das? 2. Mose 3. Wie bereitet Gott sein Volk auf die Befreiung vor? Er schickt Mose, ausgerüstet wie unser Herr Jesus, mit großen Zeichen. Und genau wie Mose den Auftrag hat, Zeichen zu tun, auf dass das Volk an ihn glaubt und er sie aus Ägypten herausführt, genau so sind die Zeichen Christi niedergeschrieben, Johannes 20. Auch dass wir glauben, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Und dass wir durch diesen Glauben das Leben des Zeitalters erhalten. Aber wie bereitet er die Menschen vor? Gott erscheint Mose in einem Dornbusch. Und dann Gott sagt Folgendes. Vers 12. Kapitel 3, Vers 11. Und Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Es geht darum, wie man sie herausführt aus der Welt. Er sprach: Weil ich mit dir sein werde, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berge Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott unser Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden: Welches ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du den Kindern Israel sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Jehovah, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten Israel und sprich zu ihnen: Jehova, der Gott eurer Väter, der mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat gesagt: Ich habe angesehen euer Mühsal, ich bin gekommen, um euch zu befreien. Beachte, was er tut. Er sagt: Leute, ihr habt eine Zukunft. Gott hat es versprochen, ein Erbe in Palästina, im Lande Kanaan. Und er hat versprochen, wir werden ihm dort an einem Berg dienen. Wir haben eine Zukunft. Und weiters, liebe Leute, wir haben eine Vergangenheit. Unser Gott ist nicht das Endprodukt von unserer Philosophie. Er ist nicht eine Idee auf unserem Schädel gewachsen. Er ist der Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott der Geschichte, der versprochen hat. Wir haben eine Vergangenheit und wir sind unterwegs zu einer glorreichen Zukunft und wir haben eine Gegenwart. Ich bin, der ich bin, hat zu uns gesprochen. Machen wir ein Experiment. Kennst du Franz Josef Strauss? Ha? Ja, kennst du ihn? Du kennst ihn nicht. Du hast ihn gekannt. Er ist tot, falls du nicht weißt. Nein, man sagt, ich habe ihn gekannt. Fragen wir Gott dann. Gott, hast du Abraham gekannt? Gott antwortet, nein, ich kenne ihn. Oh Freund, wenn du dich auf eine Beziehung mit diesem Gott eingelassen hast, hast du ewiges Leben. Du hast eine Beziehung mit dem immerwährenden Ich Bin. Er sagte nicht, ich war der Gott Abrahams, ich war der Gott Jakobs und Isaaks. Nein, ich bin der Ich Bin. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ewiges Leben, das ist Gott zu kennen, den allein waren. Oder umgekehrt, Gott zu erkennen, den allein waren, das ist ewiges Leben. Oder es ist, wie geht das? Es ist doch interessant, nicht wahr? Wenn du ihn kennst, wichtiger noch, von ihm erkannt bist, das ist ewiges Leben. Du kennst Gott. Kennst du Gott? Kennst Franz Josef Strauss, aber kennst du Gott? Du kennst Gott. Gut. Ich sage dir was wichtiger, dass er dich kennt. Ich kenne George Bush. Ich glaube, ich bezahle auch für seine Hubschrauberfahrten. Und er kennt mich überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Weißt du, er erachtet die Sache nicht recht, dass er die Zeit und Mühe nimmt, mich kennenzulernen. Ich wohne nicht so weit weg. Ich kenne George Bush und George Bush kennt mich nicht. Oh Freunde, das ist das Herrliche an Errettung. Ist es nicht? Von Gott erkannt zu werden. Oh, es werden welche geben, sie werden da stehen und sagen, oh, ich war sehr charismatisch. Ich habe Dämonen ausgetrieben und ich habe Wunder getan und geweissagt und wunderbar all das, was ich getan habe. Und Gott wird sagen, aber ich habe dich nicht, niemals gekannt. Weicht von mir. Es ist wichtig, Gott zu kennen. Oh, was für ein Privileg ist das, erkannt zu sein von Gott. Ich kenne meine Schafe, sagt Jesus. Und ich bin von ihnen erkannt. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott und den du gesandt hast. Ich bin, der ich bin. Und Freunde, das ist, was wir brauchen in Ägypten. Frag Pharao, Abraham, wer ist Abraham? Isaac und Jakob, Kaffee. Jakobs Kaffee, ja. Wie ein Freund von mir von Salzburg ist es. Er ist nach Amerika gesiedelt und jemand hat gesagt, ja, Mozartstadt. Kennst du Mozart? Er sagt, ich kenne Mozartkugel. Weißt du? Weißt du, was ist das? Abraham, Isaac, Jakob, Vergangenheit, forget it, sagt Pharao. Und Zukunft hast auch keine, außer arbeiten. Steht da groß vor am Ortstafel. Arbeiten macht frei. Der größte Pharao. Das ist der Sinn deines Lebens. Sei brav, bleib im System. Arbeiten macht frei. Das ist die einzige Freiheit, die du kennen wirst. Und Mose kommt mit einer revolutionären Botschaft. Nein, Freunde, wir haben eine Vergangenheit. Hast du es vergessen? 400 Jahre her. Hast du es vergessen? Wir sind hierher gekommen. Es gibt eine Leiche hier. Ein Mann, der einen Auftrag gegeben hat. Er sagt, wenn das Volk zieht, ich möchte mitziehen, ich möchte nicht hier bleiben. Obwohl er Premierminister war. Er fühlt sich nicht als Ägypter. Er gehört zu uns oder zählt sich zu unseren Verheißungen. Er ist auch ein Sohn Jakobs gewesen. Und sein Gott ist mir erschienen. Freunde, wir haben eine Vergangenheit. Und wir haben eine Zukunft. Und wir haben einen Gott, der heißt die immerwährende Gegenwart für jeden, der ihn kennt. Möchtest du jemanden retten von der Welt, Brüder? Dann sollst du eine Predigt halten über das Kino gehen und Röcke, das ist besser als Hosen, bei Frauen zumindest. Und Haartracht, wollen nicht weltlich werden. Nein, möchtest du Menschen von der Welt retten? Dann verkündige den Namen Gottes. Ich bin, der ich bin. Jesus sagte es, als er unsere Welt verließ. Er kam in unsere Welt. Und beim vollen Bewusstsein, dass er jetzt seinen Auszug, sein Exodus aus unserer Welt zurück in die andere Welt macht. Dieser, der heruntergestiegen ist, wird jetzt emporsteigen zurück zu Gott. Beim vollen Bewusstsein, wer er war und woher er kam und wohin er ging, legte er sich zu Tisch. Und er hat begonnen zu reden über Befreiung und Heiligung. Befreiung aus dieser Welt und Heiligung, während wir hier sind. Und das ist Johannes' Evangelium. Und dann betet er. Vater, nicht für die Welt bete ich, sondern für die du mir aus der Welt herausgegeben hast. Ich habe ihnen deinen Namen verkündigt. Die Frage ist, wie sind sie aus der Welt herausgekommen? Ganz einfach. Er hat ihnen den Namen Gottes verkündigt. Oh, das ist die Geschichte der Befreiung, nicht wahr? Hast du es bemerkt auf deinem Zettel? Bei jedem Abschnitt, der Name Gottes wird verkündigt. Möchten wir Gottes Werkzeuge sein, Menschen herauszuführen aus Weltlichkeit, Kurzsichtigkeit, geistliche Blindheit, Zufriedenheit mit Mittelmäßigkeit? Tun wir, liebe Brüder und Schwester, das Gleiche. Malen wir ihnen diesen Gott vor Augen. Verkündigen wir den Namen Gottes. Und in sein großer Befreiungsevangelium, was sagt Jesus immer wieder? Ich bin das Brot des Lebens. Brauchst du Leben? Weißt du, brauchst du etwas, was dich, deine tiefste Hunger befriedigt? Ich bin das Brot des Lebens. Bist du dürstig? Komme zu mir. Ich bin das Licht der Welt. Zu einem Menschen verwaist, sozusagen, durch den Tod, sagt er, ich bin die Auferstehung. Ich bin noch mehr, ich bin das Leben. Weiß nicht, welche ist mehr. Auferstehung ist mehr als Leben. Denn Auferstehung ist Leben in der Auseinandersetzung mit Tod, nicht wahr? Aber Leben ist mehr als Auferstehung. Manche von uns werden nicht sterben. Wir werden verwandelt werden. Er ist die Auferstehung und das Leben. Willst du zu Gott kommen? Wer ist Gott? Wie ist Gott? Schau mich an, sagt Jesus. Wie lange bist du bei mir? Seid ihr bei mir gewesen? Ich bin der Weg. Ich persönlich. Ich zeige nicht der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Wenn du mich gesehen hast, hast du Gott Vater gesehen. Und ständig verkündigte er den Seinen, die in der Welt waren, den Namen Gottes. Und bei ihnen wuchs eine heilige Unzufriedenheit mit diesem Weltsystem, mit dieser Welt. Und ein Hunger und Durst, der nur Gott befriedigen konnte. Sie wurden herausgezogen. Sie folgten ihm nach in eine andere Welt, wo er hergekommen war. Oh, lieber Bruder, hast du ein Anliegen, Weltlichkeit zu bekämpfen? Hier ist starker Tobak. Hier ist das richtige Mittel. Verkündige lieber den Namen Gottes und male dem Volk vor Augen ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihre Gegenwart mit Gott. Unser System, unsere Ausbildung, alles sagt uns, das Zielort ist diese Welt. Wie wird Gott sie retten? Eine Sache, sie vorzubereiten, dass sie einen großen Führer glauben, dass sie bereit sind, ihm nachzufolgen. Aber es gibt ein tiefes Problem. Die ersten 9 Plagen benutzt Gott, um den Glauben des Volkes für den großen Führer zu gewinnen. Sie sollen an Mose glauben und an seinen Gott. Die Zeichen brechen den Unglauben des Pharaos nicht. Die großen Plagen werden ausgerufen über diese Erde. Es ist sehr dramatisch. In 3 Dreiergruppen lesen wir immer wieder einen Aufstieg zu einem, bei der dritten Plage immer wieder ein Höhepunkt und dann noch ein Höhepunkt und schließlich Finsternis, das man spüren kann, selbst in der Wohnung. Aber es gibt eine andere Plage. Kapitel 11, Vers 1 sagt, und es gibt noch eine Plage. Und diese Plage wird ganz und gar unterschieden von allen vorhergehenden. Die starken Plagen vorher, bei den starken Plagen machte Gott einen Unterschied zwischen Ägypten, über den er Gericht ausgeübt hat, und seinem Volk. Aber hier wird keinen Unterschied gemacht. Jetzt hat Israel keine Privilegien mehr. Denn alle Menschen schließlich sind schuldig und stehen unter dem Gerichtsurteil Gottes. Israel. Und jeder, der es hört, tue es. Israel muss Zuflucht nehmen vom Gericht Gottes unter dem Blut eines Lammes. Nicht auf dem Boden von Privilegien hier, Freunde. Niemals wurde jemand gerettet aufgrund von Privilegien. Hier gibt es ein ganz anderes Gericht. Ein Lamm, einjährig, ohne Fehler, ohne Flecken, wird abgesondert von der Herde und weilt eine kurze Zeit, auserkoren, vorgesehen für ein Opfer. Und das Volk schlachtet das Lamm. Gott sieht das Blut auf die Türpfosten und Oberschwelle und geht an ihnen im Gericht vorüber. Das ist das Passa, das Vorübergehen des Herrn. Errettung aus Ägypten durch das Blut eines Lammes. Wunderbar. Das ist die erste Phase. Weil Pharao war ein harter Bursche. Und er gab nicht gleich auf. Und Gott rechnete damit. Errettung nicht nur durchs Blut. Errettung durchs Wasser. Und es gibt 2 Phasen hier. Errettung durchs Blut. Das ist Römer 1 bis 5. Errettung durchs Wasser. Das ist Römer 6. Denn du wirst gerettet nicht nur von der Schuld der Sünde und von dem Gericht Gott, sondern Sünde hat Herrschaft über dich. Wie bricht Gott die Herrschaft der Sünde über unser Leben? Paulus sagt, vergiss nicht eure Taufe. Was war das, die Taufe? Zuerst Blut und dann Wasser. Was war das? Es war nichts anderes als ein Herrschaftswechsel. Jetzt musst du entscheiden, wem du dienst. Ob du deinen Körper, dein Glieder weiterhin unter die Herrschaft der Sünde gibst oder ob du sie Gott gibst, durchs Blut und durchs Wasser. Wolfgang, es ist länger geworden, als ich meinte. Meine Güte, wir können mehr darüber sagen später. Es ist eine wunderbare Befreiung. Paulus redet in 1. Korinther 10 davon, dass Israel hindurchgegangen ist, getauft worden ist, in dem Wasser und in den Wolken. Das ist eine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dieser Engel des Herrn, der vor Israel ging, Jehovah selbst, Stattdessen, dass die Folgensäule vor Israel ging, als sie kamen an den Ufer, an dem Westufer vom Roten Meer, hat die Herrlichkeitswolke sich gehoben und gesetzt zwischen Pharaos Herr und Israel. Und Israel bedeckt, als sie durchs Wasser hindurchgegangen sind. Eine Taufe herab ins Meeresbett hindurch und hinauf aufs andere Ufer. Was hast du bei deiner Taufe erlebt? Genau das Gleiche, oder? Hinab und dann hinauf. Und Gottes Gegenwart war da. Was hat das Volk Israel gesagt? Naja, Mose, Hauptsache, das Taufe, das ist nicht heilsnotwendig. Wir sind errettet durch das Lammes Blut, Mose. Das war gut, gell? Aber Taufe, das ist nicht heilsnotwendig, Mose. Mose sagt, naja, du könntest fahren mit einem Fährschiff oder du könntest unter Umständen auf einer Karawanenroute dich begehen. Schau, dass du irgendwie hinkommst nach Kanaan, oder? Hat er so geredet? Nein, nach Kanaan zu kommen, braucht man einen Führer. Du wirst dich taufen lassen auf Mose. Gottes Volk muss dastehen auf dem Westufer des Roten Meeres und sie müssen sich taufen lassen auf den großen Führer, der sie nach Kanaan führt. Es ist genauso mit uns. Oh, es ist nicht heilsnotwendig. Vielleicht bist du nicht getauft heute Abend. Aber hoffentlich dein Ziel im Leben ist nicht bloß gerettet zu werden. Hoffentlich möchtest du Gott dienen, möchtest du ihm gefallen. Gott verlangt von dir nicht nur Errettung durchs Vertrauen auf das Blut, sondern dass du eine Distanz zwischen dir und der Welt schaffst durch das Wasser der Taufe. Aber warum wurde Israel gerettet? Wir werden das ganze Buch zusammenfassen in einem, zwei Sätze. Kapitel 19. Was ist das Ziel der Errettung? Darüber reden wir in weiteren Abenden. Wir brauchen nicht so viel sagen heute Abend. Kapitel 19, Vers 2. Sie lagerten sich auf dem Berg, wo Gott gesagt hat, Kapitel 3, Vers 12, dass sie dahin kommen würden und sie würden ihn dort an dem Berg anbeten. Mose stieg hinauf zu Gott, Vers 3. Jehova rief ihm zum Berg und sprach, so sollst du zum Hause Jakob sprechen und den Kindern Israel kundtun. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlers Flügeln und euch zu mir gebracht. Und nun, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Was ist das Ziel der Errettung? Kanaan? Nein. Liest hier später. Gott sagt, oder Moses ist so klug, er sagt, ich gehe nicht hinauf ohne dich. Ich will nicht in den Himmel gehen, wenn Gott nicht da ist. Stell dir vor, du kommst hinauf in den Himmel und du erkundigst dich, wo ist Gott? Und die Engel sagen, naja, umgezogen. Wärst du enttäuscht? Goldene Straßen, Sofas, natürlich keine Betten, man schläft nicht, aber Sofas und tolle Musik. Und kein Gott. Was ist das Ziel deines Lebens? Himmel? Wenn das alles ist, dann bist du arm dran. Das Ziel deines Lebens ist Gott. Siehe, wie ich euch hinaufgetragen habe, auf Adlers Flügel hingebracht habe aus Ägypten. Wohin? Zu mir. Um mein Eigentum zu sein. Hier ist die Sprache des Reichtums. Um mein Eigentum zu sein. Die ganze Erde ist mein, sagt Gott, aber ich wollte euch haben. Wie fühlst du dich dabei? Was könntest du einem, es ist schwierig zu Weihnachten, ich weiß nicht, ob du das feierst, wir schon, aber was gibst du einem, der alles schon hat? Schwierig, oder? Was gibst du Gott? Er sagt, die ganze Erde ist mein. Was kannst du einem geben, der alles hat? Beachte, wie er hier redet. Und ihr werdet mein kostbares Eigentum sein. Wenn Gott dich hat, fühlt er sich unsagbar reich. Du bist ihm mehr wert als einige Galaxien. Er hat Milliarden von denen. Es gibt nur einen du oder dich. Das ist das Ziel der Errettung. Sein Eigentum zu sein, ihm zu dienen. Und dieses Buch wird das ausführlich erklären, was das heißt. Sein Eigentum. Ich möchte mit einem letzten Gedanken enden heute Abend. Ich kann mir nicht helfen. Denn dieses Buch ist voll von Herrlichkeit, nicht wahr? Feuer im Dornbusch, Feuer auf Erden. Das Lamm wird gebraten, die Führung durch die Herrlichkeitswolke, die Feuersäule, Feuer in der Stiftshütte, Gottes brennende Zorn, Feuer am Berg Gottes. Ein herrliches Buch. Es beginnt mit einem brennenden Dornbusch, das nicht brennt, der nicht brennt. Und es endet mit dem Feuer Gottes, das herabsteigt aus dem Himmel und wird wohnhaft in einem Zelt auf dieser Erde. Hast du je verglichen, hast du sicher getan, den Anfang dieses Buches mit seinem Ende? Es beginnt mit Natur. Natur unter dem Fluch. Natur, das Ergebnis des Sündenfalles. Ein Dornenstrauch, ein Dornbusch. Es endet mit Natur in den Händen von Menschen. Es endet mit Natur in den Händen von dankbaren, tüchtigen Menschen, die ein herrliches Kunstwerk für Gott gebaut haben und dabei der Erlösung dienlich geworden sind. Natur im Dienst der Erlösung. Und Gott bewohnt diese Hütte. Er nimmt sie in Besitz. Wie kommt es so weit? Natur unter dem Fluch bis zur Kunst und Technik im Dienst der Erlösung. Oh Freunde, das ist die Geschichte der Erlösung. Und wie beginnt das? Wie begann das in dein Leben? Hast du die Herrlichkeit Gottes je gesehen? Wann hast du sie zum ersten Mal gesehen? Es war vielleicht bei dir, wie auch bei Mose, ein verheißungsvolles Leben ist in eine Wüste verwandelt worden. Aus einem verheißungsvollen Baum ist ein Dornenstrauch geworden. Das war die Geschichte Israels. Israel war ein vertrockneter Dornenstrauch. Unter dem Fluch, unterdrückt. Mose war gezeichnet von der Flucht der Sünde im Herzen der Unterdrückten. Und draußen bei seinen Schafen in der Wüste sah er die Herrlichkeit Gottes und wie sie sich verband mit einem Dornstrauch. Und das Wunder, was ihn irgendwie so gefesselt hatte, war nicht, dass ein Dornstrauch brennt, das ist selbstverständlich, brennt ziemlich schnell, sondern dass das Feuer da war und der Strauch nicht aufgezehrt war, nicht verbrannt wurde. Das ist ein großes Wunder. Tief neigt der Himmel sich zu Armen. Tief. Und der Engel des Herrn, Jehovah selbst, steigt herab und verbindet sich mit einem Dornenstrauch. Ich bin, der ich bin. In Verbindung mit Abraham und Isaak und Jakob und dir und mir. Und wir unter einem Fluch, Sünder, und wir sind nicht dabei verzehrt von diesem heiligen Gott, der in Verbindung ist mit uns. Freunde, das ist ein großes Wunder. Schwester, Brüder, ziehe deine Schuhe aus. Dieser ist heiliger Boden, dass der Ewige sich mit Sündern unter dem Fluch Gottes verband. Geschichte. Hier ist der Drehpunkt und der Punkt, von dem alles ausgeht. Der Gott der Geschichte ist in unsere Welt gekommen und verband sich mit einem Dornenstrauch. Und du und ich und Israel sind nicht so sündig, wie wir waren, verbrannt. Und eines Tages, Freunde, wird es geschehen wie damals. Aus dem Himmel wird die Herrlichkeit Gottes kommen, in einer Braut. Und diese Braut, die zugleich eine Stadt ist, ist der Wohnort Gottes. Und der Hüte Gottes wird bei Menschen sein. Und Gottes Feuer, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit wird die Hütte erfüllen und bewohnen. O Freunde, laut Berichterstattung des Neuen Testaments geschieht das nach der Zerstörung dieser Erde und dieser Himmel. Überleg das mal. Gibt es überhaupt etwas, was bleibt? Wenn diese Erde verbrennt, wenn die Himmel zerschmelzen und die Elemente zerschmelzen in einem fürchterlichen Geräusch nach dem tausendjährigen Reich, nach dem Jüngstgericht des großen weißen Thrones, wenn alles von dieser Schöpfung, wenn alles von der Natur vergeht, bleibt was? Oh Freunde, etwas bleibt. Die Hütte Gottes wird bei Menschen sein. Und tüchtige, dankbare Hände, die gearbeitet haben mit ihrem Reichtum, das sie Gott gegeben haben. Aus dieser Schöpfung entsteht etwas von ewigem Bestand. Der Wohnort Gottes, der seine Kirche, seine Gemeinde ist. Oh Freunde, das ist das Ziel der Errettung. Lass mein Volk ziehen. Der Prozess der Befreiung. Wunderbares Evangelium. Erlösung durch die Verkündigung des Namens Gottes. Erlösung durch das Blut des Lammes. Erlösung durch von der Gewalt der Welt und der Sünde durchs Wasser hindurch. Erlösung, um Gott zu dienen. Und Gott zu begegnen. Und er kommt in diese verfluchte Welt und wohnt in seiner Wohnung. Das ist das Ziel der Errettung. Und davon werden wir ein paar Abende lang hören.